freue mich, heute in Ihrer Mitte zu sein. Ich will Sie grüßen mit einem Wort Gottes. Das ist das Große am Wort Gottes, dass es sich absolut erfüllt. Auf das können Sie bauen, das Einzige in unserer Welt, was fest besteht. Und das spricht Gott am Ende des Jesaja-Buches, Kapitel 66. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist. Und der erzittert vor meinem Wort. Wir wollen ein Lied singen, das von dem Schwaben Christian Heinrich Zeller stammt, der in Hohenendringen bei Tübingen geboren ist und der in Beugen am Rheinknie eine Armenkinderanstalt aufgebaut hat. Heute würden wir sagen, ein Heim für kriminelle Straßenkinder. Das war nach den napoleonischen Kriegen, sind Tausende von Kindern in die Kriminalität abgerutscht, auf den Straßen gewesen. Und Christian Heinrich Zeller hat ein Haus gegründet, das ist das Ordensschloss dort in Beugen, das steht heute noch. Und er war so erfolgreich, dass Pestalozzi sagte, ich habe es nicht fertiggebracht. Aber er hat es fertiggebracht und er sagt, das Einzige, was es ist, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das an Kindern arbeitet, innerhalb von 2 Jahren sind 22 solcher Kinderrettungsanstalten in Württemberg entstanden. Das war fast 200 Jahre her. Die bestehen alle noch in Tuttlingen, in Korntal, in Karlsruhe und wo überall. Diese Kinderrettungsanstalten, die heißen heute Kinderheime. Und wir wollen dieses Lied singen, wo das Christian Heinrich Zeller sagt, dass die Kraft des Wortes Gottes unseren Charakter und unser Wesen verändert. 561, treuer Heiland, wir sind hier.
Oh,
Und wir wollen jetzt Psalm 18 miteinander beten, Nummer 707. Psalm 18, und wir sprechen den Psalm ganz miteinander. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschrecken mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und der Todesstricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn und schrie zu Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils, sei hoch erhoben. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden, und deinem Namen Lob singen. Lieber Herr, wir dürfen an diesem Morgen auch vor dir das alles offenlegen, wo wir diese Ängste haben, diese Verlassenheit, diese Hilflosigkeit, wo wir bedrückt sind von Sorgen und Ausweglosigkeiten. Aber wir sind zu dir gekommen, weil du uns herausreißt, weil du uns den Frieden geben kannst. Darum bitten wir jetzt, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass dein Heiliger Geist ganz tief in unsere Seele hineinspricht und uns tröstet, ermutigt, aber auch zurechtweist, wo wir es nötig haben. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir wollen ein Lied singen, und jetzt nehme ich dieses Lied 373. Und zwar ist dieses Lied deshalb so wichtig, weil diese Lieder heute in den meisten Gesangbüchern verschwunden sind. Ganz merkwürdig. Da möchte ich Sie auf eine Gefahr hinweisen. Offenbar sieht man das nicht mehr als die brennende Not an. Das sind die Lieder, wo es um die Heiligung unseres Lebens geht. Das war unseren Vorfahren ganz wichtig, was ja überall schon in der Bibel drin steht, dass ich mit meinem Leben doch das Ziel erreiche, dass ich nicht schlapp mache unterwegs, dass mein Glaube nicht zusammenbricht, dass ich nicht wegen einiger billiger irdischer Dinge mein ewiges Seelenheil verliere. Und da ist das so wunderbar gesungen in diesem Lied, dass ich diesen Siegespreis erlange, den mir Christus darreicht, und dass ich drüber wegkomme über die Bedrohungen meines Glaubens. Ich halte diese Lieder heute für nötiger denn je. Jesu hilf siegen. Der Liederdichter Johann Heinrich Schröder war ein Mitarbeiter von August Hermann Franke, 33 Jahre alt geworden. Dann hat ihn der Herr heimgerufen. Aber das Wichtigste erkannt, er hat das Ziel erreicht. War nur 3 Jahre Pfarrer in Meseburg bei Magdeburg. Aber diese drei Verse vom Lied 373, die wollen wir jetzt singen. 1 bis 3, 373. Freundliche Einladung habe, dann habe ich mich natürlich wochenlang beschäftigt, was ich hier predigen soll. Und ich bin einfach am Wochenspruch hängen geblieben. Der hat mich so erschüttert, der hat an mir gearbeitet. Ich habe gemeint, ich hätte heute Nacht kein Auge zugetan. So hat mich umgetrieben, was da steht. Wochenspruch heute, am 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das steht in 1. Petrus 5, Vers 5. Und in diesem Vers steht auch noch drin, alle miteinander haltet fest an der Demut. Und da steht dann in den weiteren Versen, seid nüchtern und wacht. Das passt zu dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Es gibt dumme Christen, die sagen, es gibt doch gar keinen Teufel. Die wissen schon gar nicht mehr, wo er sie im Besitz hat. Sie kennen das, ja, dass jedes Jahr eine Kommission das Wort des Jahres festlegt. Spannend. Was sie wohl von 2011 wählt in der Vergangenheit, waren das schon tolle Worte, die sie als typisch für unsere Jahre herausgestellt haben. Da war es die Ellbogengesellschaft, da war es der Wutbürger, da war es die Abwrackprämie. Wenn ich ein Wort wählen müsste, für unsere ganze Zeit, letzten 50, 60 Jahren, in denen wir leben. Wissen Sie, was ich wählen würde? Als typisch Manager. Wir haben ja diese tollen Manager, Das sind nervenstarke Schaffer, tolle Leute, erfolgreiche Leute, Erfolgstypen, Führungskräfte, die auf allen Gebieten planen, die Dinge in Gang setzen, durchführen und zum Erfolg führen. Wenn sie es nicht zum Erfolg führen, dann werden sie gekickt, das ist klar. Sonst werden sie hochdotiert. Und das macht man auf allen Gebieten, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Forschung, im Erziehungswesen. Die Arbeitslosigkeit wird gemanagt, im Grundwasser wird gemanagt, überall wird gemanagt. Der Hunger der Welt wird gemanagt. Und die Krisen werden gemanagt, sogar die Schulden werden gemanagt bei uns. Erfolgreich offenbar, auch wenn sie immer größer werden. Das gehört dazu zum Management unserer Zeit. Und dazu gehört, dass man erfolgreich ist, dass man sich feiern lässt, dass man sich gut bezahlen lässt, dass man in aller Munde ist. Nur keine Schwächen zeigen, nur die Besten, nur die Stärksten sind oben. Sogar die Sachen des Reiches Gottes werden heutzutage gemanagt und den Bedürfnissen des Menschen von heute angepasst. Bloß ein Wort passt in dieses Management nicht hinein. Das ist wie die Faust aufs Auge. Meine eigene Begrenztheit und Schwäche, die passt nicht hinein. Ist ja nicht neu, dass der Mensch sich alles zutraut. Wir können alles. Die Schwaben sagen es dann noch humorvoll, außer Hochdeutsch. Aber wir können alles, wir machen alles. Und es war in dieser Zeit der Aufklärung, wo das so richtig durchbrach, ein sehr bescheidener Mann. Herder sagte von ihm, er war das größte Genie der damaligen Zeit. Aber er hatte nur, ich glaube, nur ein paar hundert Anhänger, die seine Schriften lasen. Und trotzdem hat er genau das Wesentliche herausgestellt. Es war Matthias Claudius, der Wandsbeker Bote. Und er hat uns ein Lied geschenkt, das in unserer Zeit aktueller ist denn je. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Das war übrigens auch das einzige Lied von Matthias Claudius, das in das Gesangbuch von Klauchau aufgenommen wurde, aber natürlich die Redaktoren des Gesangbuchs haben es umgedichtet und haben gesagt, denn das hat man nicht ertragen können, sind eitel, arme Sünder. Nein, das kann man ja nicht mehr sagen. Da haben sie gesagt, wir fehlen mehr und minder, also ein bisschen fehlen wir alle, mehr oder minder, mehr minder als mehr, aber das ist klar. Und doch hat Matthias Claudius den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Können vor Gott sündige Menschen, von ihm getrennte Leute, die das Ziel nicht erreichen, die in allem tausendfach verfehlen. Und darum hat uns Petrus in seinem Brief, der ging an die kleinen asiatischen Gemeinden, also das heutige Türkei, da gab es viele Christengemeinden, und da gibt er die Bilanz seines Lebens wieder. Das, was ihm auf den Nägeln gebrannt hat, ihm, dem Apostel. Und hat gesagt, passt auf mit dem Hochmut, mit dem Stolz, mit der Selbstanbetung, mit der Verwirklichung eures Ichs. Sie wissen doch, wie er jung war, war der Petrus auch schon, wie heute wir alle, junge, forsche Leute, die sagen, wir müssen die Dinge in die Hand nehmen. Herr Jesus, wenn du einen brauchst, ich bin da und ich schreibe deine Sache. Und du kannst auf mich bauen. Jesus sagt, pass auf. Ehe der Gockel dreimal kräht, bist du schon gefallen. Mach doch das Maul nicht so weit auf. Und das andere Mal sagt Jesus, also sagt, du musst doch nicht sterben, sagt er, geh weg, Satan. Du merkst gar nicht, dass du nicht göttlich redest, sondern menschlich, fleischlich. Und das hat ihm Jesus dann beim Abschied auch noch gesagt. Es wird der Tag kommen, da wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Also, selbstsicher war er forsch, erfolgreich, selbstbewusst, von der Welt geachtet, Aber wie war denn das? Wir hatten eigentlich den Weg mit Jesus angefangen. Erinnern Sie sich noch bei dem Fischfang? Da durfte ich auch bei Ihnen gerade predigen, Lukas 5. Eigentlich hätte er aussteigen müssen, Herr Jesus, klasse. Guck mal, wenn ich die Netze auswerfe und du mir den Segen gibst, dann funktioniert alles. Petrus ist ausgestiegen, hat sich auf den Boden geworfen und hat gesagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da hat er es begriffen. Und alles, was in meinem Leben drin ist, kommt von dir. Das ist ein Wunder deiner Güte und deiner Gnade. Weil das seine Lebensbilanz war, schreibt das Simon Petrus diesen kleinasiatischen Gemeinden. Und er hat das selber schmerzhaft erlebt. Selbst in der kleinen Runde, wo es eigentlich noch gar nicht gefährlich war, wo die Magd nur gesagt hat, du warst doch auch mit Jesus von Nazareth. Da hat er Jesus verleugnet. Nicht mal da hat er durchgehalten. Und das ist erschütternd, dass Gott stolze Christen, Jesusleute, demütigen kann, demontieren kann, in ihrer Sicherheit überführen kann, in ihrer falschen Sicherheit. Und jetzt möchte ich auch ein Wort einfach sagen, ich freue mich immer an den jungen Leuten. Ich könnte heulen mit euch, weil ich weiß, wie viel Demütigungen euch Gott noch zumutet. Und die Älteren können es euch erzählen. Wir alle haben viele Demütigungen erlebt, aber sie sind uns zum Heil geworden. Da hat uns Gott runtergeholt. Da sind Dinge missraten in unserem Leben, obwohl wir gebetet haben. Da wurden uns Berufswege verschlossen. Da kamen schwere Krankheiten, die uns lange lahmgelegt haben. Da war Verrat von Freunden, Enttäuschungen, Misserfolg. Und Gott hat zugelassen. Darum ist mein erster Punkt, wir können alle am lebendigen Gott schrecklich zerschellen. Da steht ja da, Gott widersteht den Demütigen. Es ist großes Missverständnis heute, als ob das Wort Gottes immer Seelentrost wäre. Das Wort Gottes erschüttert, das haben schon die Väter festgehalten, durch das, dass es uns trifft, erschüttert uns. Und erst wenn wir erschüttert und getroffen sind, wenn wir erzittern, können wir auch den Trost vernehmen. Es geht nicht anders. Es geht nicht mit Witzchen, sondern man muss das tiefer sehen. Sie wissen, wie das ist, wenn ein großes Schiff auf einen Felsen fährt. Das ist furchtbar. Eine Schiffskatastrophe. Läuft auf Grund. Und dann ist das Leck geschlagen. Gott kann uns zerschellen lassen am Felsen. Warum lässt uns das Gott zu? Weil wir Menschen alle von Natur aus diesen verrückten Virus haben. Das ist das Schlimmste. Schlimmer als Ehek und Vogelgrippe und was alles sich nachher doch als bloß Flop herausstellt. Aber der eine ist ein ganz schlimmer Krankheitsvirus, dass wir uns selbst maßlos überschätzen. Und das ist heute die Krankheit der Christenheit. Jeder meint, wir sind ganz toll und ganz wunderbar. Unsere Gemeinde, die ist super. Da kann man bloß noch ein Pressehaus einrichten, damit die ganze Welt die ganzen Schönheiten erfährt, wie toll wir das alles machen. Und seit Kindertagen haben wir das. Wir sind stolze Leute. Vielleicht denken wir sonst, wir sind doch gar nicht so stolz. Doch, wir sind stolz. Wir sind auch darin stolz, dass wir uns über andere erheben. Nicht bloß wie dieser Pharisäer, der sagt, ich bin ja nicht so wie dieser Zöllner. Sondern das gehört ja immer dazu, dass man sich mit anderen vergleichen muss und sagen kann, ich bin doch erfolgreicher, besser, wirksamer, ich tue doch mehr. Denn den Ehrgeiz braucht man in der Welt, wenn man etwas erreichen will. Und da muss man sich anstrengen und da muss man gute Noten bringen und da muss man Treppchen erreichen und da muss man Ehre haben. Aber bei Gott gilt es nichts. Und das ist ein Unterschied zwischen dem, was in der Welt gilt, übrigens von den Tagen der ersten Menschen und bis heute. Und das wird in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu noch am allerschlimmsten werden in der Herrschaft des Antichristen, der sich nochmal alles anmaßt und alles löst. Mit dem Ehrgeiz, und Gott lässt das bei seinen Leuten nicht zu. Gott lässt das bei seinen Leuten nicht zu. Er kann seine Leute demütigen. Sie müssen nochmal durch die Bibel hinterfragen. Das ist ein Thema, das überall in der Bibel vorkommt, aber kaum gepredigt wird. Wenn Sie es mal etwa lesen, im Hesekiel 27 und 28, da wird über die Weltstadt Tyrus geredet. Es war für mich sehr eindrücklich, wie vor vielen Jahren einmal dort stand, wo einst die Stadt Tyrus war. Eine Riesenweltstadt, die ja Israel große Not gemacht hat. Und da hat Gott angekündigt, er wird diese Stadt Tyrus auslöschen und das geht anders als in Sidon. Sidon wird wieder aufgebaut, das ist genauso. Auf den Trümmern wurde Sidon aufgebaut, da können Sie heute durchlaufen durch die Basare. Tyrus wurde, wie das Wort Gottes in Hesekiel 27, nie mehr aufgebaut, sondern an einer ganz anderen Stelle. Und dort steht, da stehen die Fischer und spannen die Netze aus, dass die Bibel so buchstäblich, auch in solchen Details, das verschlägt einen den Atem. Das sind die Fischernetze gespannt. Und da stehen die Fischer genau dort, wo die Ruinen vom alten Tyrus stehen. Wir haben das ja sonst nur noch bei Korazin und Bethsaida und Kapernaum, auch wie Jesus gesagt hat. Und da steht in Hesekiel 28, weil sich dein Herz überhebt, dass du so schön bist. Ach ja, verstehen wir bei einer Stadt. Darum will ich dich zu Boden stürzen. Und ganz ähnlich kennen wir es bei Babel. Die Trümmer haben wir immer wieder gesehen in Irak vom alten Babel. Und dann sind uns die Worte noch im Ohr, in der Wiedergabe des Dichters. Jehova, dir spreche ich auf ewig und ich bin der König von Babylon. Aber der Paulus sagt, das ist die Not. Und da sagt der Petrus, dass das in den Christen genauso wirkt, dieser Hochmut, diese Selbstüberheblichkeit, sich erhaben denken über andere. Meinen Sie, ich sei frei davon? Gar nicht. Sagt ja, darum hat Gott an mir gearbeitet. Das tut auch mal gut. Wenn man wieder sieht, Anbetung seiner selbst, Selbstverwirklichung, Vergötzung des eigenen Ichs, das ist ja heute die Triebfeder in Politik und in Wirtschaft und in Gesellschaft. Und das war bei den alten Babyloniern so, bei den alten Griechen, bei den Hellenisten, das war bei den Römern so, bei den römischen Tyrannen natürlich erst recht, die Diktatoren, die dort herrschen, die Cäsaren, der Augustus, der Erhabene, und dann haben wir den Domitian, den größten Christenschlechter, der dann den Johannes nach Patmos schickt und all die Leute. Es gibt viel Hochmut in dieser Welt. Es gibt einen gottlosen Hochmut, es gibt einen intellektuellen Hochmut, es gibt einen rassistischen Hochmut. Da kämpfen alle dagegen an. Aber es gibt auch einen frommen Hochmut und es gibt einen geistlichen Hochmut. Und das müssen wir einfach erkennen bei diesem geistlichen Hochmut, da sind wir aufgeblasen und vergessen den lebendigen Gott. Es gibt ein Jesuswort in Lukas 16, Vers 15 auch. Ich habe noch nie gehört, dass darüber gepredigt wurde. Da sagt Jesus im Originalton, was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Damit kann Jesus nicht arbeiten. Und warum schreibt das der Petrus noch in seinem Brief? Weil er das der Gemeinde sagt, da geht es ihm ja in diesen Versen, wenn Sie die Umgebung angucken, da geht es um die Gemeinde, um die Christenheit. Und die Christenheit zerfällt wegen menschlichem Hochmut. Johannes schreibt es im dritten Brief des Johannes, Diotrephes will hochgehalten sein. Darum hat er dem Apostel widersprochen und hat nicht mal den Johannes anerkannt, das ist eine Not. Menschliche Eitelkeit, menschlicher Hochmut. Aber wie geht denn das überhaupt, dass man demütig wird? Ludwig Hofacker hat natürlich eine geniale Predigt über den ganzen Abschnitt gehalten. Und das sagt Ludwig Hofacker, das größte Wunder in der Welt überhaupt und in der ganzen Bibel, das größte Wunder, größer als jede Totenauferweckung, ist, wenn ein Mensch sein Sündersein begreift. Das ist das größte Wunder. Wenn er weiß, ich kann ohne Gottes Gnade gar nichts. Ich bin auf ihn angewiesen durch und durch. Wenn er seine eigene Niedrigkeit überhaupt auf einmal erst erkennen kann, jetzt können Sie in der Weltliteratur einmal forschen und alles durchsuchen. Das gibt es nirgendwo in der Weltliteratur. So ausgesprochen wie im Wort Gottes. Ja, es geht dann so weit, wenn Sie ein wenig googeln, merken Sie, dass die Demut überhaupt ein christlicher Sittenbegriff ist. Das ist bei den anderen nicht üblich. Da muss man Selbstvertrauen bauen. Da muss man sagen, wir coachen dich. Da wirst du erfolgreich und das kriegen wir hin, wir reden dir das ein, musst vorm Spiegel stehen, ich bin der Beste, dann geh das Selbstvertrauen. Aber Gott hat es keinen Wert. Und darum ist das wichtig, dass wir das erkennen, den Demütigen gibt Gott Gnade, aber er kann stolze Leute zerbrechen. In den Sprüchen Salomo steht, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder im Jakobusbrief steht, der Geist Gottes wird den Stolz nicht ungestraft durchgehen lassen. Und dann denkt dann mal dran, was der Herr Paulus für ein großer Mann war. Ich kenne überhaupt keinen christlichen Arbeiter, der so als Missionar erfolgreich war. Er beschäftigt sich mit dem Rühmen sogar Er sagt, ich könnte mich eigentlich rühmen, aber tat seinen Dienst mit Furcht und Zittern, weil er wusste, alle meine Gaben garantieren überhaupt null und nichts. Und all meine Gaben sind auch nur ein Gnadengeschenk Gottes. Oder er fragte vor seiner Evangelisation, wer ist dazu tüchtig? Keiner ist von uns aus tüchtig zu dem Dienst. Darum ist ganz gut, wenn Sie Bammel haben und sagen, ich kann das alles nicht. Ich kann nicht wirken für den Herrn. Aber das ist ja ihm so wichtig, dem Petrus. Und wenn Sie seinen Brief kennen, wissen Sie, dass das ja seine Botschaft war. Auch gerade wenn du dich richtig erkennst im Licht von Jesus, blicke auf Jesus. Das ist eine ganz herrliche Sache, dass wir Buße tun. Und Buße heißt ja nicht bloß Kopf runterhängen, sondern Buße heißt umdrehen, Christus erkennen, Christus ergreifen. Er gibt den Demütigen Gnade im Übermaß. Und das ist das Allergrößte. Er schenkt sich selbst und gibt sich. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht den Balken im eigenen Auge übersehen und an den Splittern der anderen uns aufhalten. Das war der erste Punkt. Man kann schrecklich aufs Riff auflaufen, aber jetzt... Nur Jesus war ganz anders. Also bei Jesus ist das sein Kennzeichen. Er war von Herzen demütig. Da steht auch schon bei Mose drin. Niemand war so demütig wie Mose. Ausgerechnet er, der Adoptivsohn der Tochter Pharaos war. Aus dem besten Stall Ägyptens stammte der. Der hatte alle Verbindungen, diplomatische Ausbildung, wissenschaftlich trainiert. Der Demütigste von allem. Es ist interessant, dass Gott solche Leute gebrauchen kann. Demütige Leute, aber die sich Gott zur Verfügung stellen. Sagen, nimm mich, ich gebe mich dir. Wie wir einst das Werk Christliche Fachkräfte international gegründet haben, druckten wir einen Infoprospekt. Und da habe ich einen Text geschrieben und haben gesagt, es war uns ein bisschen die Sorge, wir kriegen lauter junge Leute, die sagen, hoppla, jetzt komme ich. An mir wird die ganze Welt genesen. So 9-mal Kluge, die sagen, wir wissen alles, was in der dritten Welt falsch läuft und die Afrikaner sollen mal stramm stehen und die werde ich schon zurechtweisen, so Oberlehrer. Sie wissen, was ich meine, Besserwisser. Und dann haben wir hineingeschrieben, es müssen demütige Leute sein. Aber mit dem haben wir nicht gerechnet. Dass das mit anderen zusammen eine Anfrage im Bundestag uns einbrachte. Damals von der Opposition, was denn das sein sollte mit der Demut? Das müssen doch tüchtige Leute sein, die an sich selber glauben. Nein, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es damals dann rausgenommen haben, um des Friedens willen. Sicher wäre es ein Fehler gewesen, denn das müssen demütige Leute sein, weil Gott nicht anders arbeiten kann. Mit Leuten, die sich von Gott fortwährend korrigieren lassen, die auf ihre Mitbrüder hören, die auch das Wort des Mitarbeiters neben ihnen akzeptieren. Und Sie kennen ja, dass das in Deutschland auch die Runde gemacht hat, dass Demut eine Hundetugend sei. Das wird nicht nur Heinrich Heine nachgesagt, sondern auch Friedrich Nietzsche. Und auch in der unzähligen Geschichte des Dritten Reiches. Aber zum Glück steht es immer noch in der Bibel, allem zum Trotz, dass wir uns demütigen sollten vor dem lebendigen Gott, nicht vor Menschen. Vor Menschen soll nicht demütigen, wir sind nicht der Menschenknechte. Vor Gott demütigen, vor Gott wissen, was ich bin. Und das ist so herrlich, wenn man das einmal sieht, dass ich ihn brauche in allem, dass ich gar nicht viel machen kann. Wie hat Jakob gesagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir erwiesen hast. War der große Jakob, Stammvater des Glaubens. Ein Abraham betet, ich habe mich unterwunden, mit dir zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Und Abraham wusste, obwohl er der Fürst des Glaubens war. Ein David sagte, als seine Frau, es war eine sehr unglückliche Ehe mit der Michael, die hat ihn auf die Schippe genommen, hat gesagt, ah, der König hat sich wieder heute blamiert vor dem Volk, hat der David zu seiner lieben Ehefrau gesagt, ich will noch viel geringer werden. Es geht mir nicht um Ehre vor den Menschen. Es geht mir darum, dass Gott mein Leben gebrauchen kann. Und was hat dieser David mit Gott gefochten und erstritten? Nicht bloß beim Goliath. Was war das für ein Mann des Glaubens? Aus der Demut heraus ist er starr geworden und mutig, weil er die Verheißungen des Glaubens genommen hat. Ich finde das auch so schön, dass das uns liebe Lied von der Helga Winkel, der Eidlinger Diakonisse, im Gesangbuch steht: Herr, wer mich festhält, deine starke Hand. Aber da haben es wieder Redaktoren nicht ausgehalten und haben da was verändert im Gesangbuch. Sinnigerweise, ohne die Dichterin noch zu fragen, die ja in Kohlberg im Altersheim lebt. Ein Telefonanruf hätte ja nicht mal 2 Cent gekostet. Da hat sie ja gedichtet: Präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Wahrscheinlich hat man es als ein Wort empfunden, das nicht in die feministische Theologie hineinpasst. Die Lammesart. Wir sind doch stolze Leute. Und dann hat man gemacht: Herr, präg tief in mich deines Leidens Sinn. Nun, der Sinn des Leidens von Jesus ist gut. Ich kann jedem bloß raten, wenn wir nachher diesen Vers singen, singen Sie ruhig die ursprüngliche Version. Präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Denn das gilt auch für Männer. Jesus kann uns nur gebrauchen, nicht als wilde, reißende Löwe. Er sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber mit der Lammesart können wir nur siegen. In der Schwachheit des Lammes, aber in der Kraft von Jesus und in der Fülle seiner Gnade. Und das ist so groß, darum ist jetzt so wichtig: Gib Jesus in deinem Leben Raum. Lass Jesus in dein Leben ein. Er muss deine Stärke, deine Kraft sein. Er muss dich erfüllen. Das ist hier versprochen: Den Demütigen gibt er Gnade. Wahrscheinlich haben wir immer dieses Wort Gnade nur so ganz bisschen verstanden. So ein bisschen: Ja, Jesus ist geduldig mit mir und er ist gnädig. Nein. Schön, dass es nächstes Jahr in der Jahreslosung heißt, dass sich die Kraft Gottes und seine Gnade in meiner Schwachheit vollendet. Genau dort, da will Jesus Raum haben, und er hat die Schwächsten, hat er zu den größten Zeugen gemacht und hat die größten Wunder durch die Schwächsten gemacht. Wenn man in seiner Gnade bleibt, in seiner Gnade beginnt und mit seiner Gnade aufhört. Und das gilt für unsere Gemeinden, für alles, was wir packen. Auch wenn viel Fleiß drin ist, da lohnt sich, weil die Gnade da ist, lohnt sich auch der Einsatz. Und wir dürfen in aller Schwachheit und Ärmlichkeit wissen, dass nicht große Menschenmacht das ist, was uns fällt. Der Christenheit war auch nie das Geldproblem, auch nie menschliche Fürsprache oder die Armeen der Welt oder der Fürsprache der Politiker. Auch wenn wir evangelisieren, brauchen wir nicht die Anleihen an der Welt. Sondern was entscheidend ist, dass Jesus in seiner Güte und Gnade uns nahe ist. Steht in der Offenbarung noch die Geschichte von Laodicea, einer Gemeinde, die sagte: Ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und darum ist es so groß, dass uns diese Verheißung gilt: Gnade, Gnade, pack zu, deck dich ein, nimm sie in der ganzen Fülle. Was dich heute quält? Ihr habt gedacht, ich hätte gerne in eure Herzen geschaut, wie viel Jammer und wie viel Leid drin ist. Er gibt Gnade die Fülle. Du kannst es gar nicht packen. Und dann lies weiter, welche großen Zusagen da sind. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er macht aus uns Leute, die er für würdig hält, dass wir seine Kinder sind. Zu Söhnen Gottes macht er uns. Und er gibt uns Aufträge in der Welt und gebraucht uns, dass wir Einfluss nehmen können. Was schenkt er uns alles in Familie und Beruf, an Erfolg? Wir können nur staunen und sagen: Herr, du hast gemacht. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Ich entdecke erst dich wieder. Lassen Sie mich noch einmal zum Schluss auf den David zurückkommen. Es gibt einen wunderschönen Psalm, ich finde ihn den schönsten Urlaubspsalm. Es sind ja jetzt noch einige von Ihnen gerade vom Urlaub zurückgekehrt. Da schreibt er im Psalm 131: Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Er, der große König Israels. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Das ist der größte Frieden, den Jesus schenkt. Dass ich ganz still werden kann. Herr, ich gehe nicht mehr mit Dingen um, die ich nicht verstehe, die ich nicht lösen kann. Weltprobleme, Schwierigkeiten, auch Probleme meines Lebens. Ich gehe nicht um, sondern mir ist wie ein entwöhntes Kind, so steht es eigentlich da bei seiner Mutter, dass nimmer die Muttermilch braucht, aber geborgen im Schoß der Mutter liegt und sagt Ja zu Gottes Wegen. Herr, du führst mich und ich bin dein. Er ist entwöhnt von seinen heißen Sehnsüchten und Wünschen und sagt, ich, Herr, du hast mich lieb, gebrauche mich. Und das ist wunderbar. Jeder Tag wird ein Segenstag mit dir sein. Und ich brauche nicht mehr leisten, als ich kann. Das gilt jetzt auch für die Alten. Schwer, wenn man einfach immer mehr weggeben muss von Körperkraft und Wirkungskraft. Und der Herr sagt, lass dir es genug sein. Meine Gnade, da kommt's, die vollendet sich in deiner Schwäche. Und du darfst noch viel wirken für den Herrn. Und dein Leben wird voller Frucht sein. Das ist das Allerschönste, wenn wir Frucht treiben dürfen. Und das ist mir ganz wichtig, zum Schluss nochmal zu sagen, nicht, dass einer meint, da wird mir mein Selbstvertrauen geraubt. Genau das Gegenteil ist. Da im Glauben gibt es keinen Burnout mehr. Weil man vertraut auf den Herrn, dessen Quelle ohne Ende ist, der ununterbrochen gibt. Und gerade in meiner Schwachheit darf ich nehmen und nehmen in der Fülle. Und er gibt mir dieses mutige Vertrauen auf ihn, nicht mehr das Selbstvertrauen. Dann sind wir auch nicht mehr enttäuscht an unserem Versagen und an unserer Sünde, sondern wir wissen, wir haben einen Herrn, an den wir uns klammern. Und da kann ich mit meinem Gott über Mauern springen. Und ich kann Großes tun, wenn er mich heißt. Und das ist was Wunderbares. Petrus schließt diesen Abschnitt, diese paar Verse, mit einem ganz wunderbaren Segenswort. Er sagt nämlich, dieser Petrus, der Herr wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, ausrüsten, stärken, kräftigen, auf einen festen Grund stellen. Er, und dann heißt es nochmal, alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Mensch, das ist eine Sache. Das ist eine Zuversicht. Das ist ein Standpunkt und ein Felsen. Der ist größer als alle löchrige, hochmütiger Stolz, auf den ich mich sonst verlassen habe. Der Herr sorgt für dich. Und lass ihn sorgen. Und halt dich ganz fest an ihn. Amen. Und nun singen wir vom Lied 165. 165. Gott ist gegenwärtig, die Verse 6, 7 und 8. Gerhard Terstegen hat es so schön hier beschrieben, wie Jesus alles in unserem Leben durchdringen will. Und da kommt das wieder. Wir haben es auch im Lied vorher, jetzt wird es Ihnen vielleicht bewusst, dass es in dem Liedvers auch vorher kam, von dem Hochmut, wenn der Hochmut sich regt, dass der Herr uns wieder auf den Boden runterholt. Und da ist auch so wichtig, dass ich im Geist und in der Wahrheit ihn sehe und mich an ihn halte. Wie ein Adler schweben, mit den großen Schwingen schweben, aber nicht durch löchrige Hoffnungen, sondern durch Realitäten. Vers 6 bis 8 von 165. Wir wollen beten. Du barmherziger Heiland Jesus, du warst sanftmütig und demütig, obwohl du doch der Gottessohn bist, der Herr Himmels und der Erden. Und dir ist es nicht zu gering, uns zu erwählen und deine Herrlichkeit in unserem schwachen und sündigen Leben zu offenbaren. Wir spüren auch, wie unsere Körperkraft schon zerfällt. Oft schon in jungen Lebensjahren beginnt das, dass da auf diese Stärke nicht gebaut werden kann, auch nicht auf unsere Seelenkraft, auch nicht auf unseren Mut. Herr, bewahre uns, dass wir uns selbst belügen in deinem Licht, sondern dass wir unsere Mängel und Fehler in deinem Licht sehen und dass du bei uns Einzug halten kannst und etwas Neues aus uns machst. Wir danken dir auch, wo du uns große Aufgaben anvertraust. Auch wichtige Dienste in der Welt, in Wirtschaft, in Schulen, in der Industrie, in Familie und auch in der Kirche. Aber Herr, bewahre uns davor, dass wir uns aufspielen, sondern dass wir aus deiner Gnadenfülle leben. Dass wir immer wieder nehmen von deinem Raten und Geben, dass dein Heiliger Geist uns erfülle in den Entscheidungen und dass du stärker bist als unsere Fehlerhaftigkeit, stärker als unsere Ehrsucht. Und bewahre uns davor, dass wir in dieser Welt keine faulen Kompromisse machen, um der Ehre von Menschen willen, sondern dass wir vor allem die große Ehre suchen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du durch uns und mit uns und in uns dein Reich bauen willst. Wir dürfen dich auch jetzt bitten, dass du ganz besonders bei Willi Ehret bist, dort in Afghanistan. Du weißt, wo er ist und der Sigismund. Gib ihnen, dass sie dort deine Zeugen sein können, unerschrocken, dass du zu ihnen redest, durch dein Wort. Und gerade in solch einer Schwachheit, da kannst du deine Größe auf die allertollste Art offenbar machen. Darum bitten wir dich. Nicht um der menschlichen Freiheit willen, sondern dass andere dich erkennen und dich finden. Wir wollen dir auch alles sagen, was uns bedrückt, auch im Blick auf liebe Menschen, die in unserer Nähe leben, besonders die Kranken, aber auch junge Menschen, wo wir oft Sorge tragen, ob sie den Weg mit dir finden, Herr, gebrauche uns, das ist unser schlichtes Wort. Das musst du gebrauchen durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir helfen können, wegweisen können, Mut machen können, aufrichten können, wo Menschen keinen Mut mehr haben. Und dazu setze uns und unsere Gemeinde auch zum Segen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, heiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir diesen Vers noch von 625, den zweiten Vers. Und wenn Sie es so lang behalten können, dann geht es darum, Herr, präg tief in mich deine Lammesart, diese stille, demütige Art von Jesus. 625, Vers 2.
Es gibt noch ein paar Dinge abzukündigen. Das Opfer ist heute für die Arbeit von Hilfe für Brüder bestimmt. Und Winrich, du möchtest kurz was dazu sagen.
Also mich hat es gefreut, wie ich gesehen habe, dass die Studentenmission in Bhutan eine Zentrale bewilligt bekommen hat, nur nicht die Mittel. Und dass Hilfe für Brüder helfen darf. Bhutan war das völlig verschlossene Land, bis in unsere Zeit hinein, keinerlei Mission oder Evangelisation. Dr. Riedel aus Esslingen war ja mit der Lepra-Mission dort und auch verschiedene andere Leute dort über die Esslinger Mission und haben immer gesagt, kein Wort der Verkündigung. Und jetzt gibt es so viele Christen, dass die Regierung sogar eine Zentrale der Studentenmission bewilligt hat, mit der Auflage, es darf natürlich nicht evangelisiert werden. Aber das macht man eh nur unter vier Augen und wir freuen uns und da helfen wir gerne mit. Wenn so etwas ist, ein Zeichen der Siege Gottes in unserer Welt heute, selbst in den verschlossensten Ländern, und das war Bhutan, eins der am härtesten verschlossenen Länder der Welt, nur noch Saudi-Arabien ist noch verschlossener.
Vielen Dank für all Ihre Gaben. Am nächsten Sonntag finden wieder zwei Gottesdienste statt, um 9.30 Uhr und 10.45 Uhr. Auch die Kindergottesdienste finden wieder statt. Es predigt am nächsten Sonntag Manfred Bietighofer, Pfarrer Manfred Bietighofer. Er war ja früher in der Stiftskirche tätig. Am nächsten Dienstag treffen wir uns um 19 Uhr hier nochmal unter der Empore zum Bibelgespräch für Interessierte. Herzliche Einladung. Am kommenden Samstag in einer Woche, also am Samstag, den 17. September, findet ja unser Luho-Segeltag statt. Das sind zwei große Boote, wo man also sicher über den Bodensee segeln kann. Der Dr. Jörg Waldmüller und ich, wir werden das organisieren. Wir haben zwei Boote, der Jörg Waldmüller sagt, wer einen Tag segelt, hat wie eine Woche Urlaub. So, wir werden also über den See fahren, in diesem wunderschönen Panorama. Man fährt morgens runter, das ist ein All-Inklusiv-Tag und kommt abends wieder zurück. Herzliche Einladung. Insgesamt 14 Plätze haben wir. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Und dann alle regelmäßigen Veranstaltungen sind dann noch auf dem Notizenzettel zu finden.
Zum Schluss darf ich Ihnen noch mal sagen, nicht, dass Sie, wie heißt das neulich so in einer christlichen Zeitschrift, wir werden nicht schlecht geredet, das wäre noch schöner. Wir dürfen realistisch uns sehen, so wie der Arzt uns sieht mit unserem zerfallenden Leben. Auch mit der Schwäche, auch so wie uns die Kollegen sehen, wenn sie uns runterputzen, sagen wir, ja, dürft ihr alles machen. Aber der Herr geht mit Ihnen und segnet Sie. Das ist das Pfund, mit dem Sie wuchern können. Darum wollen wir ihn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.